Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Schriftstellerin Alina Bronski, einen schönen Vormittag erstmal.
Hallo.
Wir duzen uns, wir sind uns nämlich vor ein paar Jahren schon mal begegnet. Ich glaube, da war es unfassbar kalt. 2013 war das, wir haben uns noch Handschuhe geteilt, weil dein erster Roman Scherbenpark nämlich gerade als Kinofilm rauskam.
Ja, und ich hatte meine jüngste Tochter, die war da noch ein Baby und ich hatte keinen Babysitter. Und ich glaube, irgendjemand, vielleicht warst du es, hat das Baby zwischendrin im Kinderwagen durch die Gegend geschoben.
Aber die war ja total Wahnsinn. Entspannt.
Da war sie noch entspannt, ja. Da jetzt ging sowas noch. Jetzt ist es schwieriger.
Trotz Alter?
Ja, auch. Und vor allem sehr mitmachen wollen.
Mhm. Bei dir ist es so, dass deine Bücher menschliche Tragödien beschreiben oft, aber das mit einem unfassbar guten Humor auch und auch mit einem schönen bösen Humor, der dazugehört. Wenn dein Leben verfilmt würde, was wäre es, eine Komödie oder eine Tragödie?
Gottes Willen, ich bin sehr abergläubisch bei solchen Fragen. Ich habe auch immer große Skrupel, reale Ereignisse zu nehmen und zu beschreiben oder zu große Nähe zu haben an lebendigen Personen, weil ich das Gefühl habe, dass was man schreibt, beeinflusst das. Insofern würde ich natürlich mich hüten zu sagen, eine Tragödie. Natürlich gibt es auch tragische Momente. Eine Komödie wäre mir viel lieber. Vielleicht teilweise eine Tragikomödie, aber mit einem guten Ende, mit einem schönen Hollywood-mäßigen, kitschigen Ende, glücklichen Happy End, fände ich das gut.
Und wenn du sagst, du bist sehr abergläubisch, ist das etwas typisches, kulturelles, was vielleicht aus der Familie noch kommt? Oder ist das einfach so ein Aberglaube in dir?
Also ich fürchte, das ist schon eine kulturelle Prägung, denn ich bin ja gebürtige Russin und Russen haben nicht nur den Ruf, sie sind auch viel mehr abergläubisch und haben sozusagen diese spirituelle Seite und sind sehr empfänglich für Mystik aller Art, also völlig unabhängig vom Bildungsstand und so weiter. Und man ist da einfach in der Tat vorsichtiger. Also zum Beispiel hüten sich viele Russen davor, einen Plan oder ein Vorhaben jemandem zu früh zu verraten. Nicht, weil sie denken, die Idee wird geklaut, vielleicht auch das, aber einfach aus dem Aberglauben heraus, aus Angst vor dem bösen Blick, ist da eine viel größere Vorsicht da.
Den bösen Blick kenne ich eigentlich aus der Türkei, wo es auch dieses Auge gibt. Ne? Das wird ja auch oft genau. So als Schmuck hergestellt. Gibt es in Russland auch?
Also dieses Auge kenne ich so nicht, aber allein schon der Begriff dieses bösen Blicks ist sehr, sehr präsent. Auch wenn Dinge irgendwie schief gehen, ist die Vermutung, es könnte jemand vielleicht mal wiederum schief geguckt haben und das irgendwie beeinflusst haben, die ist erstaunlich häufig da.
Hast du denn auch mal was erlebt, dass du gesagt hast, jetzt habe ich mich nicht richtig geschützt vom Aberglauben und deshalb ist was passiert?
Ich überlege gerade, also mein ganzes Leben ist ja, also jetzt nicht geprägt vom Aberglauben, aber schon sehr auch in diesem Raster einfach bestimmte Vorsicht einfach zu wahren und insofern... Nee, also habe ich das Gefühl, ich habe mir keine großen Fehler irgendwie geleistet. Aber bevor ich zum Beispiel das Gefühl, irgendwas als Erfolg beschreibe und auch nach außen damit gehe und überhaupt zu jemandem sage, ja, das hat richtig gut funktioniert, da muss ich mir zum Beispiel wirklich so sicher sein. Und das liegt dann auch schon in der Vergangenheit und kann nicht mehr beeinflusst werden. Also das heißt, sagen mein Sicherheitsnetz in Aberglaubensfragen ist recht gut gespannt.
Ja, aber es scheint auch gut zu funktionieren. Inzwischen werden deine Romane in 15 Sprachen übersetzt. Du hast auch ein Sachbuch geschrieben, ein Bilderbuch. Es kommt ein Hörbuch noch im Herbst. Mein Bruder soll nicht Pepsi heißen. Es ist ein Bilderbuch, was Alina Bronski auch veröffentlicht hat. Eines der Bücher, was nicht übersetzt werden musste. 24 Seiten. Um was genau geht's da?
Es geht um eine Zukunftsvision, die ist ein bisschen dystopisch. Und in dieser Welt ist es so, dass die Eltern ihren neugeborenen Kindern nicht einfach so Namen geben können, sondern die können sich entweder die kostenlosen Namen aus einer Sponsorenliste aussuchen, zum Beispiel Pepsi. Oder sie, wenn sie was anderes haben wollen, konventionellen Namen eben oder markenunabhängigen, dann müssen sie dafür zahlen. Es gibt unterschiedliche Wertigkeiten und ein Mädchen, das kurz davor ist, Schwester zu werden, einen kleinen Bruder zu bekommen, macht sich große Sorgen. Wie kann die Familie sich einen richtigen Namen leisten?
Da steckt ja auch eine große Kapitalismuskritik drin in diesem Buch. Wie kam das an?
Ja, wie gesagt, das ist ein sehr kleines Buch, also einfach so eine Nischenerscheinung. Ich glaube, es kam gar nicht groß an. Doch ich erinnere mich an eine böse Rezension, dass ich glaube, vom Kulturspiegel zum schlimmsten Buch des Herbsts irgendwie geadelt wurde.
Gab es eine Begründung, weil zu viel Kapitalismuskritik drinsteckt? Oder?
Ich weiß es nicht mehr genau. Es war von allem zu viel und die Kinder würden das nicht verstehen. Ich glaube, das war das. Vielleicht stimmte das auch, denn ich habe das natürlich aus meiner Erwachsenenperspektive geschrieben. Kapitalismuskritik, ja, wahrscheinlich wird das auch drin gewesen sein, aber ich versuche es natürlich nicht so plump zu machen. Ich fand es einfach eine spannende Geschichte. Was ist ein Name? Was ist ein Name uns wert? Wie geprägt sind wir von der Welt um uns herum, die natürlich wiederum wirtschaftlich geprägt ist? Ohne jetzt irgendwie zu sagen, große Konzerne sind böse, was sie zum Teil sicherlich auch, dieser Kritik ist ja berechtigt, aber das wäre mir zu platt, das so darauf runterzubrechen. Also mir ging es um diese Geschichte.
Ja, und wir erleben das ja auch, jedes Stadion wird irgendwie versponsert und bekommt dann einen anderen Namen. Welchen Namen hat denn die Protagonistin im Buch?
Ich sollte mal Mika heißen, das ist so peinlich, ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet, habe ich das vergessen? Ich glaube, sie heißt immer noch Mika. Ich habe vor kurzem, und das passt dann, glaube ich, gut dazu, habe ich eine Reportage, also habe im Internet, ich glaube aus dem New Yorker oder so, also ich habe sozusagen einen Link, bin einem Link gefolgt und bin gelandet bei einer Reportage über ein, also praktisch obdachloses Mädchen aus New York, das in einer mittellosen Großfamilie, also einer sozusagen schwarzen Großfamilie lebt und die Eltern sind völlig mittellos. Und das ist sozusagen wirklich so das totale Prekariat. Und das ist ein wahnsinnig, also ein begabtes und wirklich brillantes Mädchen in dieser sehr tristen Umgebung. Und da haben die Kinder zum Teil, genau, sind benannt worden nach der Marke des Mineralwassers, das der Mutter während der Schwangerschaft ins Auge gesprungen ist. Und da musste ich auch dran denken, dann, ja, sieh mal an, das gibt's wirklich.
War das Buch ein bisschen wie eine Prophezeiung dahingehend dann?
Naja, auf jeden Fall streift es bestimmte Bereiche der Realität, die eben real sind. Das ist es nicht einfach total ausgedacht und versponnen, wie ich es gedacht hatte damals.
Dein Name ist ein Künstlername. In welcher Situation bist du auf diesen Namen Alina Bronski gekommen?
Ich hatte kurz vor der Veröffentlichung meines ersten Buchs, Scherbenpark, habe ich lange gesucht. Denn mir war klar, ich möchte unbedingt einen Künstlernamen haben, um mich so ein bisschen zu schützen. Und mir ist nichts eingefallen. Ich habe wirklich Namen konstruiert. Ich habe dann wirklich irgendwas schon wie Gedichte um diesen Namen geschrieben. Das war alles so, das sah alles so unecht aus und war so lächerlich. Und dann irgendwie eines Nachts kam der Name wirklich im Traum zu mir. Und dann wachte ich auf und dachte, ah, wow, müsste ich eigentlich aufschreiben, bin aber nochmal eingeschlafen. Und am Morgen war der Name immer noch da. Und wie das manchmal so ist, wenn man eine gute Idee hat, dann weiß man, das ist wirklich eine gute Idee. Und dann ist es der Name geworden.
Hat er denn auch irgendeine Bedeutung? Weil Namen ja eben in deinem Leben auch so wichtig sind.
Ja, im Leben von allen Menschen wahrscheinlich. Er hat jetzt nicht direkt eine Bedeutung, also da steckt jetzt nicht irgendwie ein bestimmtes Wort oder so dahinter, aber er ist relativ nah an meinem richtigen Namen. Also mir war wichtig, dass sozusagen diese russische, osteuropäische Identität auch durchschimmert. Bronski, ein geradezu klischeehafter Emigrantenname. Ja, also von Assoziationen her passt da ganz viel.
Die aufregendste Newcomerin der Saison hat der Spiegel über Alina Bronski mal geschrieben. Da hattest du dein erstes Buch gerade veröffentlicht, Scherbenpark. Inzwischen bist du eine routinierte Autorin und hast auch ein Sachbuch geschrieben, zusammen mit Denise Wilk aus Freiburg. Da ging es um die Abschaffung der Mutterschaft und auch eigentlich um die Entmündigung der Rolle der Mutter. Wann hast du denn so eine Situation zuletzt erlebt?
In der letzten Zeit eigentlich nicht. Es war, als meine jüngste Tochter noch, also gerade geboren war oder vielleicht auch noch eben vor ihrer Geburt und so ähnlich war es bei meiner Co-Autorin Denise Wilk, dass wir beide das Gefühl hatten, viel mehr Leute wollen uns plötzlich erzählen, was wir zu tun haben, obwohl wir eigentlich als erfahrene Mütter galten, weil wir beide schon auch Kinder hatten.
Zusammen habt ihr, glaube ich, 10?
Genau. Also sie hat insgesamt 6, ich habe insgesamt 4, also rein leibliche, dann gibt es noch Stiefkinder. Und da war einfach, also sind sowohl harmlose Sachen als auch relativ gravierende, sei es denn, dass man mit viel mehr Werbung konfrontiert worden ist für irgendwelche albernen Kurse, also dass man zum Beispiel als Eltern irgendwelche Parenting-Kurse absolvieren muss, um über die Dinge zu lernen, die, wie wir der Meinung waren, die man recht intuitiv mit gesundem Menschenverstand eigentlich auch bewältigen kann, bis hin zu konkreten, also auch manchmal aufdringlichen Angeboten, wenn es um Schwangerschaftsbetreuung geht, wenn es um Geburtshilfe geht, also Dinge, die einfach wichtig und gravierend sind und wo man aber denjenigen, die eigentlich wichtig sind, und die wichtigsten und die Entscheidungsträger, nämlich in dem Fall die Frauen, wo man ihnen eher ein Gefühl der Inkompetenz vermittelte.
Woran liegt das? Was glaubst du?
Ja, da haben wir ein ganzes Buch darüber geschrieben, auf ungefähr 300 Seiten. Also im Großen und Ganzen war eher die Tendenz, also es gab natürlich unterschiedliche Gründe. Also Frauen, Mütter sind ja schon immer kontrolliert worden. Hat sich nicht erst jetzt zugespitzt, sondern es hat die Art und Weise, wie man das macht, hat sich verändert. Indem man eigentlich sagt, die Frauen sind heute freier, emanzipierter als sonst, aber gerade viele Mütter empfinden sich nicht so, sondern sie fühlen sich am Anfang, gerade beim ersten Kind, plötzlich hilflos oder auch gemacht hilflos. Und es ist natürlich schon so, dass man Menschen, die Hilfe brauchen, leichter kontrollieren kann. Das ist jetzt so ein bisschen so eine allgemeingesellschaftliche Hypothese. Auf der anderen Seite gibt es natürlich einen Riesenmarkt. Also es gibt ja viele, die Dienstleistungen, Beratungen, medizinische Dienstleistungen auch verkaufen wollen, von dem vieles nicht nötig oder nicht sinnvoll ist. Also es ist einfach eine Wirtschaftskraft.
Aber wenn du gerade sagst, na, viele fühlen sich vielleicht auch hilflos, ist dann nicht gerade so ein Angebot, auch wenn es eine Wirtschaftskraft ist, auch letztendlich was Gutes?
Ja, wir haben ja auch Angebote nicht kritisiert. Grundsätzlich sind Angebote immer toll und es ist gut, wenn sozusagen in dem Fall die Kundin oder die Kunden, ne, die Familie eine Wahl haben. Immer dann, wenn es darum geht, den jungen Eltern oder den Müttern zu vermitteln, ohne das, ohne diesen Ratgeber, ohne diesen Kurs zum Wickeln, schaffst du das nicht. Dann beginnt natürlich eine üble Manipulation und das haben wir versucht, so ein bisschen auseinanderzunehmen.
Ja, und wahrscheinlich würden deinen Mann wahrscheinlich kaum jemand fragen, Mensch, wie haben sie das geschafft, mit 4 Kindern diesen Termin einzuhalten? Und dir wird vermutlich die Frage öfter gestellt.
Ja, zu Recht. Das ist auch nicht so einfach. Ja.
Aber ist das nicht etwas, was dir dann auch aufstößt, dass diese Frage dann nur an Frauen gerichtet ist?
Nee, ehrlich gesagt, auf eine Art nicht. Nee, das regt mich nicht auf. Ich glaube, das müsste dann eher den Mann aufregen. Und die jungen Männer, die sagen, hallo, wir engagieren uns genauso, so fragt uns halt keiner. Die haben natürlich genauso recht. Aber ich glaube, wenn jemand weiß, dass es auch mühsam ist, viele Kinder zu haben und daneben zu arbeiten und mir diese Frage stellt, dann fühle ich mich nicht beleidigt. Ich fühle mich eigentlich anerkannt, weil ich sage, ja, es ist manchmal kompliziert.
Du hast geschrieben auch über Tschernobyl-Rückkehrer in Babadunja. Und da geht es um das Niemandsland, wo die Vögel so laut singen wie sonst nirgendwo. Hast du das auch recherchieren können? Ist das so?
Ja, als ich dieses Buch geschrieben habe über die Heimkehrerin, habe ich relativ viel gelesen und gerade auch versucht, Dinge zu finden, die diese Natur, die Veränderungen der Natur irgendwie wissenschaftlich aufgearbeitet oder beobachtet haben. Und zwar nicht nur die Gegend um Tschernobyl herum, sondern auch in Japan nach Fukushima. Und manchmal habe ich Dinge, die ich über Fukushima dann gelernt oder erfahren habe, habe ich in mein Buch eingebaut. Denn es ist nicht in dem Sinne eine Dokumentation. Das ist ja ein Roman. Der hat auch zum Teil fast schon märchenhafte Züge. Aber die Dinge, die ich in der Natur beschreibe, die haben alle irgendwie schon einen realen Anlass.
Ja, es geht da um eine alte Frau, eben Babadunja, und ihre letzte Liebe. Und sie führte auch Zwiegespräche. Mit wem führt sie die da?
Ja, sie hatte nicht viele Menschen um sich herum. Sie lebte in einem verlassenen Dorf mit ein paar Gleichgesinnten. Aber sie hat auch das Gefühl oder sie sieht sich auch von Geistern umgeben, von Menschen, die sowohl an diesem Ort früher gelebt haben und verstorben sind, als auch sozusagen ihre Toten, nennen sie das, die Menschen, die sie im Laufe ihres Lebens irgendwie begleitet haben, jetzt nicht mehr da sind. Und dann ist natürlich ihr Ehemann da, der schon vor einiger Zeit gestorben ist und deutlich jünger ist und kommt aber trotzdem auf einen Tee vorbei.
Und es gibt dann auch einen Mord und da wartet man bei dir ja fast schon auch drauf. Ist diese blutrünstige Seite einfach in dir?
Ist das so? Wartet man drauf? Das ist ja
also
lustig.
Mir geht es so als Leser.
Ja, bestimmt habe ich diese blutrünstige Seite. In dem Fall war es so, dieses Buch las ich, also gerade so die erste Hälfte, so unglaublich idyllisch. Und das ist natürlich klar, dass man nicht ein Buch nur mit Idylle füllen kann. Man braucht eine Handlung, man braucht eine Krise. Und diese Idylle muss erschüttert werden. Und dann wird sie eben radikal erschüttert durch den Mord. Also hatte für mich so eine erzählerische Plausibilität.
Ist das manchmal so, dass die Figuren auch ein Eigenleben entwickeln, dass du gar nichts mehr daran ändern kannst?
Ja, das ist das Beste überhaupt. Also wenn diese Situation da ist, dass man über Figuren schreibt, aber man hat nicht das Gefühl, man hat sie konstruiert, sondern die sind praktisch zu einem gekommen und die sind praktisch fertig. Also mit ihrem Aussehen, mit ihrer Geschichte, mit dem, wie sie reden. Und ich als Autorin versuche nur mehr über sie rauszufinden, aber ich habe nicht das Gefühl, oh, ich baue mir da jemand zusammen und da die Haarfarbe und da die Biografie. Also so könnte ich nicht schreiben, sondern ich habe das Gefühl, die sind da und ich nähere mich ihnen. Und dann machen die auch, was sie wollen.
Wenn Babadunja jetzt hier mit am Tisch säß, wie wäre die drauf? Was wäre das für eine Frau?
Ich glaube, sie wäre freundlich und höflich, ein bisschen distanziert, auch humorvoll, ein bisschen irritiert, aber auf eine Art sehr cool. Aber auch völlig normal. Also eine alte Frau, die weiß, wer sie ist, die es nicht mehr nötig hat, irgendwie sich bei jemandem anzubiedern, die aber akzeptieren kann, wenn sie an ihre Grenzen kommt, sagt, oh, da bin ich ja, also hier war ich ja noch nie gewesen. Das kenne ich ja gar nicht, diese ganzen Knöpfe. So würde ich mir das vorstellen.
Ja, und die einfach auch nichts mehr zu verlieren hat. Sie weiß, sie wird in diesem Ort in Tschernobyl eben dann, oder wie du ihn nennst, Tscherenow heißt es dann richtig, oder?
Genau, Tschernow ist so ein fiktives Dorf.
Ja. Ja, und da wird sie sterben. Setzt man sich als Autorin dann auch automatisch mit dem Thema Tod auseinander?
Ja, also ich habe das Gefühl, wir alle setzen uns relativ viel, also nicht nur wir Autoren, sondern wir Menschen, relativ viel mit diesem Thema auseinander. Auch und sei es, dass wir versuchen, es zu vermeiden. Aber immer wenn es irgendwie einbricht, dann ist klar, das ist eigentlich, naja, so Memento Mori. Wir müssen das immer im Auge behalten. Und das ist natürlich ein zentrales Thema in vielen Büchern. Und auch ich hatte das Gefühl, natürlich bestimmte Ängste aufzuarbeiten, indem ich dann darüber schrieb, wie es denn sein könnte. Wie kann man einen Lebensabend selbstbestimmt bestreiten und dabei irgendwie entspannt bleiben?
Hast du eine Antwort gefunden für dich?
Nee, da wäre ich schon viel weiter, als ich bin. Aber es hat, es war so schön auf eine Art und hat dann auch wirklich irgendeine Art Trost mir selbst verschaffen, dass ich, ja, also es ist keine Antwort, aber man nähert sich vielleicht der Antwort.
Knallhart und weich zugleich, mitleidlos und voller Liebe. Das sagte ein Kritiker über die Bücher von Alina Bronski. Unterschreibst du das?
Ich sehe das ja nicht von außen. Ich empfinde mich weder als knallhart noch als weich. Ich denke, ich bin, also meine Persönlichkeit ist ja auch so relativ unwichtig. Aber dass in den Büchern diese ganzen Seiten vorkommen, vielleicht ja, also wenn der Kritiker das gesehen hat.
Hat er geschrieben über Scherbenpark, das erste Buch. Da geht es um Sascha, die ist 17 und kommt aus Moskau und lebt da in einem Hochhausghetto und will sich an Vadim rächen, an ihrem Stiefpapa, der die Mutter ermordet hat. An welchem Moment hast du gemerkt, Mensch, das ist ein richtig gutes Buch?
Ich hatte relativ früh beim Schreiben gemerkt, weil es sich ganz anders schrieb. Das ist, also ich hatte jetzt nicht gedacht, boah, ein gutes Buch, aber das ist anders als alles, was ich vorher gemacht habe. Und ich habe vorher auch schon immer geschrieben und ich wollte gerne machen und ich wollte gerne veröffentlichen. Und da habe ich, weiß nicht, vielleicht nach den ersten 20 Seiten das Gefühl gehabt, da, das ist eine Geschichte. Und die könnte auch von anderen gelesen werden. Also die könnte einfach eine Chance haben.
Und bei Scherbenpark gab es sofort eine Zusage, glaube ich, ne?
Genau. Da hatte ich auch wahnsinniges Glück, da hatte ich sogar zwei Zusagen und konnte ich auch nicht fassen. Also auf der einen Seite dachte ich, ja, stimmt, ein bisschen habe ich damit gerechnet und gewartet, auf der anderen Seite aber konnte ich trotzdem nicht glauben.
Und du bist dann auch in eine Welt reingeraten, wurdest gleich eingeladen zum Ingeborg-Bachmann-Preis, um dort daraus vorzulesen. Wie fühlte sich das da an, vor all diesen Menschen zu stehen?
Das war total surreal. Ich war wirklich überwältigt, also jetzt bei dem Bachmann-Preis-Wettlesen, da hatte ich auch eine Wahnsinnsangst, da hatte ich überhaupt noch nie vorher öffentlich vorgelesen und wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. Und ansonsten war ich natürlich auch wahnsinnig stolz, irgendwie dazu zu gehören und dass da Menschen sind, die mein Buch gelesen haben oder lesen werden oder sich dafür interessieren. War ich total überwältigt.
Inzwischen ist es so, dass Scherbenpark eben auch zur Schullektüre gehört. Es wird an den Theatern aufgeführt, auch hier in Stuttgart. Und es gab einen Kinofilm. Wenn du an den Film denkst, welche Szene kommt dir da als erstes in den Kopf?
Ich sehe ganz oft das Bild, wo sozusagen die Hauptdarstellerin zwischen zwei Männern, denen ihr Herz sozusagen gehört, im Kino sitzt mit einem Eimer Popcorn. Aber das war wahrscheinlich auch so ein Pressefoto, das ich selbst so oft gesehen habe. Deswegen hat sich das ein bisschen eingebrannt.
Ja, eine schwierige Situation. Das sind dann Vater und Sohn auch noch.
Ja, natürlich.
Du machst jetzt mit der Hauptdarstellerin, mit Jasna Fritzi-Bauer, auch ein Hörbuch. Wie hat sich das entwickelt bei euch?
Ja, Also Jasna ist ja eine großartige und auch sehr vielbeschäftigte Schauspielerin.
Man kriegt sie nicht in SWR1, Leute.
Ich wünsche viel Glück, das wäre bestimmt ganz, ganz toll. Aber
ich probiere es nochmal.
Ja, unbedingt. Und ich folge auf Instagram und ich glaube und hoffe, dass sie auch mir, aber ich bin mir nicht sicher. Aber es ist natürlich, also ich glaube, man ist mit so einem Buch im Leben eines Schauspielers nicht sehr bedeutend. Also man hat sich ein paar Mal getroffen und hat sich nett gefunden, aber es ist jetzt nicht so, dass wir zusammenhängen oder irgendwie Freunde sind, weil die Gelegenheit gab es einfach nicht. Aber immer, wenn ich sie irgendwo sehe, denke ich, wow. Und als es dann das neue Jugendbuch von mir einzulesen gab und dann fragte der Verlag, der dieses Hörbuch herausgab, fragte mich, was ich davon halten würde, wenn Jasna gefragt wird, da war ich natürlich total begeistert und als sie zusagte und mir dann auch nochmal schrieb, wir machen nochmal was zusammen, da habe ich mich natürlich sehr gefreut.
Und du kommst auch drin vor, heißt eines der Bücher von Alina Bronski, ein weiteres Jugendbuch. Ich muss gestehen, ich habe es noch gar nicht gelesen, um was geht es?
Es ist ein etwas anderes Buch, wie gesagt, für Jugendliche. Und das fängt so an, dass die Ich-Erzählerin, sie kann nichts mit Büchern anfangen. Sie findet das völlig unnötig ab und zu. Oder sie guckt gern Serien oder hört Musik und Bücher sind öde. Und dann wird sie mit der Klasse in eine Lesung gekarrt. So in so einer Bibliothek ist eine Buchwoche und alle gähnen und sie denken, ach, super Lesung. Und die kämmen sich dann die Haare und währenddessen und schicken WhatsApp. Und sie ist plötzlich hellwach, weil das, was die Autorin vorträgt, denkt, das bin doch ich. Sie liest Sachen aus meinem Leben vor. Woher kann sie mich kennen? Und dieser Anfangsimpuls löst natürlich bei diesem Mädchen sehr viel aus. Und sie muss sich mit diesem Buch auseinandersetzen. Sie möchte nicht, sie hasst es. Aber sie hat auch Angst. Sie möchte Dinge erfahren, hat auch Angst davor. Liest es dann irgendwann unter Qualen. Findet nicht gut, was da passiert, möchte Dinge verhindern, beginnt auch Kontakt zur Autorin zu suchen und sagen, was fällt dir ein, mein Leben zu nehmen? Die Autorin dann so nach Autorenart, wollte ich doch gar nicht, kenne dich doch gar nicht. Ja, und das ist dann so die Geschichte, die sich entwickelt.
Wie bringst du deine Kinder zum Lesen?
Indem ich sage, jetzt liest doch endlich mal was und leg dann den Comic aus der Hand. Nee, also meine Kinder lesen und einige meiner Kinder lesen auch sehr viel, also es ist immer unterschiedlich. Und oft sage ich auch jetzt, bitte nee, leg doch das Buch beiseite und mach Mathe oder keine Ahnung, räum dein Zimmer auf. Also das kommt auch vor. Und manchmal kommt auch einer und sagt, oh nee, jetzt habe ich die ganze Zeit gelesen und ich habe das und das und das nicht gemacht. Also ich habe jetzt nicht den Kampf, sie zum Lesen zu bringen.
Ja. Welche Rolle spielen denn Bücher für dich in deinem Leben?
Das ist unterschiedlich. Also als ich jünger war oder als ich vor allem auch sehr jung war, da waren Bücher für mich, die waren meine Welt. Also ich habe darin gelebt. Ich hatte das Gefühl, das war ein bisschen wie auch eine Realitätsflucht. Dann gab es Phasen, da rückten die Bücher auch mehr in den Hintergrund und oft war das auch der Moment, wo ich selbst mehr geschrieben habe. Also es wechselte ein bisschen zwischen dem Eintauchen und wieder Auftauchen. Dann hatte ich vor kurzem auch eine längere regelrechte Leseblockade, dass ich dachte, kein Buch gefällt mir. Ich habe wirklich gesucht und war total frustriert und alles langweilte mich. Und jetzt habe ich wieder angefangen zu lesen und das ist sehr schön.
Was liest du gerade?
Im Moment lese ich das, was alle schon gelesen haben, das achte Harry Potter Buch, dieses Skript eigentlich, dieses Theaterstück heißt nämlich Harry Potter and the Cursed Child. Kennst du das?
Ich habe es noch nicht gelesen.
Ja, bei
Harry
ist, ne?
Potter habe ich ganz, ganz lange gewartet, bis der Hype vorbei war und dann konnte ich es überhaupt erst lesen.
Naja, dann kannst du jetzt. Ja, ich wollte mit dem Buch ähnlich lange warten wahrscheinlich. Ja. Also wir haben es zu Hause auf Deutsch und auf Englisch, weil meine Kinder es natürlich gelesen haben. Ja, und jetzt dachte ich, jetzt muss ich auch und das ist echt gut.
Und wo du gerade sagtest, dass Bücher waren auch eine Flucht, eine Realitätsflucht. Hat es auch mit deiner Herkunft zu tun? Also wenn man erstmal auch in einem fremden Land ankommt, dann kann einem ein Buch ja auch was geben. Also auch vielleicht die Sehnsucht nach einer Heimat, die dann verloren geht. Was steckt da alles drin bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Aber vor allem, also diese Flucht, da hatte ich das Gefühl, also ich habe sehr früh angefangen, relativ anspruchsvolle Bücher zu lesen. Wahrscheinlich habe ich damals nichts verstanden, aber als Kind war ich eine richtige Vielleserin. Und das war, glaube ich, eher so, dass mein sehr überschaubarer Alltag, also zwar in einer Großstadt und allem, aber es passierte nicht viel und man reiste nicht. Und das war jetzt nicht so, also heute kennen wir so viele unterschiedliche Lebensentwürfe und Länder. Und diese Buntheit des Lebens, die haben wir einfach gesehen. Und in meiner Kindheit war das nie so. Man hatte irgendwie sein Zuhause, die Schule, den Hof, die Großeltern und das war's. Und die große weite Welt, die gab es in den Büchern. Und da habe ich mich dann durch alles hindurch fantasiert, was es gab.
Elke Heidenreich hat mal so schön gesagt, ich war auf der ganzen Welt in den Büchern. Und das hat sie als Kind, war das für sie einfach auch der Weg, irgendwie rauszukommen.
Ja, ich glaube, so ist es, genau. Ja, und die heutigen Bücher, da habe ich das Gefühl, dass was mich mehr interessiert, ist weniger diese große, weite Welt, sondern mehr wieder der Blick zurück ins Innere, die weite Welt im Inneren einer Person, die ist ja auch total endlos.
Mit 12 Jahren bist du aus Jekaterinburg nach Deutschland gekommen. Weißt du noch diesen Moment, als deine Eltern dir gesagt haben, jetzt geht's nach Deutschland?
Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Es war relativ spät abends und daher kommt wieder das Thema Aberglaube. Ich meine mich zu erinnern, das war auch so ein vielleicht, wir gehen vielleicht nach Deutschland. Und zwar keine endgültige Auswanderung, sondern mein Vater hat eingeladen, als Wissenschaftler zu arbeiten. Und auch das war schon total sensationell. Und ich dachte, ich glaube, es ging damals um 1-2 Jahre. Und auch dieses vielleicht, also bis man so weit ist, vielleicht zu sagen, also das bedeutet eigentlich, dass das längst in trockenen Tüchern ist. Aber man möchte eben es sich nicht verderben,
nicht überfallen.
Schicksal,
ja.
Und auch nicht überfallen, aber das war vor allem eine große Chance. Und ich kann mich an meine Reaktion nicht erinnern, aber die muss bestimmt auch, ja, ich muss sehr aufgeregt gewesen sein.
Weißt du noch, ob du irgendwelche Erwartungen hattest an das neue Land?
Ja, ich erwartete total den Goldenen Westen, so wie ich das auch in einem meiner Bücher beschrieben habe. Also die Sowjetunion jener Tage, jener Zeit, das war ja ziemlich, also stand kurz vor dem Zusammenbruch des Systems. Die wirtschaftliche Situation war leider wirklich nicht so gut. Allein schon einfach vom Konsum her, den gab es praktisch so gut wie nicht. Also es gab, also manchmal überlegte man wirklich, was macht man zum Essen, weil die Möglichkeiten der Lebensmittel so begrenzt waren. So was schafft man zu kaufen und so weiter. Und im Vergleich dazu, und diese materielle Seite hat damals, glaube ich, für mich alles irgendwie überwogen, dachte man, also so im Westen, da gibt es ja wirklich alles. Da kann man ja tolle Sachen kaufen, Kaugummis, Turnschuhe. Ich glaube, so habe ich damals gedacht.
Warst du dann enttäuscht oder warst du beglückt? Wie war das?
Das wurde sehr schnell unwichtig, dass wie das dann so ist. Ich glaube, ich hatte in den ersten, keine Ahnung, Wochen habe ich Süßigkeiten gegessen bis sonst was, bis mir schlecht wurde oder bis ich doppelt so viel wog, ich weiß es nicht mehr. Und dann ist es aber so, also natürlich, irgendwann hört man auf, einfach an Nutella zu denken und guckt um sich rum und dann wurde es aufregend, dann kamen halt die ganzen Facetten einfach des Lebens ins Spiel und Sprache und Eingewöhnung und so weiter.
Ich glaube, mich zu erinnern, beim letzten Mal, als wir uns sahen, hast du gesagt, dass die Schokolade auch so ein bisschen Heimwehersatz war. Also, was heißt Ersatz? Aber die Schokolade etwas Süßes und man denkt an die Heimat, kann einen dann ja irgendwo auch erfüllen.
Kann ich total gesagt haben. Weiß aber nicht, kann mich nicht erinnern, würde aber passen. Was auch lange Zeit wiederum umgekehrt war, ich habe sehr gerne dann russische Schokolade in Deutschland weitergegessen, auch noch viele, viele Jahre später, weil die mir dieses Heimatgefühl gegeben hat. Nicht einfach, also ich habe damals schon immer gern alles mögliche Süße gegessen, aber diese spezielle und oft auch qualitativ nicht so gute russische Schokolade, die eigentlich viel schlechter war als das, was es dann im normalen deutschen Supermarkt zu kaufen gab, die gab mir so einen Nostalgieflash. Das kann ich gemeint haben, ja.
Wie geht es dir denn, wenn jetzt über Russland berichtet wird? Also der Westen hat ja eine sehr einseitige Sicht auch oft. Wie geht es dir damit?
Ja, ich bin ja auch schon sehr lange im Westen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich mit Russland auskenne. Ich verfolge das. Ich fühle mich immer noch, merke ich, dass ich, manchmal denke ich, fühle mich persönlich angegriffen, wenn ich das Gefühl habe, das ist eben einseitig. Oder das ist auch die westliche Berichterstattung. Wie jede Berichterstattung ist nicht frei davon, manipulativ zu sein, ohne zu sagen Propagandafernsehen oder sonst wie. Also ohne dann in dieses andere Extrem zu verfallen. Aber jede Darstellung hat natürlich auch etwas Manipulatives. Aber wie man sagt, jedes gesprochene Wort ist eine Lüge. Und ich bin da, glaube ich, relativ sensibel dafür, wenn es um das Land geht, das ich zwar nicht mehr kenne, wo ich aber geboren bin und lange gelebt habe.
Ja. Wie betrachtest du dann beispielsweise jetzt gerade die Festnahme von Nawalny, die Proteste, die es gibt? Und dennoch gibt es ja auch sehr viele Anhänger Putins. Also ja. Gerade
ich bin als politische Gesprächspartnerin, ich bin völlig ungeeignet, weil ich fühle mich da so inkompetent. Und das Klügste wäre zu schweigen. Das Einzige, was ich eigentlich sagen kann, ist, dass man kann natürlich Russland nicht nach den gleichen Kriterien bewerten, wenn man ein westeuropäisches, demokratisches Land bewertet. Natürlich passieren da ganz andere Dinge. Und das heißt, es gibt ganz andere Gesetzmäßigkeiten, was nicht heißt, dass man alles gutheißen soll. Ja, man kann sich jetzt irgendwie nicht hinstellen und als Pseudo-Experte Dinge kommentieren. Also und schon gar nicht ich.
Du hast ein Zeitungsvolontariat gemacht beim Darmstädter Echo, warst auch Werbetexterin. Kannst du dich da noch so an eine Werbetextzeile erinnern, die von dir stammt?
Also beim Werbetexten ist es ja so, man macht ganz, ganz viel und wenn man Glück hat, wird, weiß nicht, 1% oder weniger davon veröffentlicht. Und nee, ich kann mich nicht erinnern, was denn davon, von dem, was ich da gemacht habe, irgendwie wirklich auch weitergekommen ist. Wir haben auch so kleine Scripts geschrieben für Funkspots und andere Sachen. Und die liefen dann auch irgendwo irgendwann. Aber ich erinnere mich nicht mehr.
Und bei der Zeitung, war das dann so typisch Kaninchenzuchtverein, wo man hingeht? Oder?
Ja, so hatte ich angefangen. Das war noch vor dem Volontariat und da war ich noch, hatte ich noch nicht mal, also war noch vor meinem Abi. Und ich lebte bei Darmstadt in einer ganz kleinen Gemeinde, sage ich mal so. Und ich dachte, okay, jetzt werde ich mal irgendwie Journalistin. Und habe mich dann als freie Mitarbeiterin gemeldet und dann kamen diese Kaninchenzuchtvereine dran. Und ja, da habe ich vieles gemacht. Gott, ja.
Und wann ist es für dich am besten zu schreiben? Gibt es da so Momente, wo du sagst, jetzt habe ich eine Inspiration?
Ja, es gibt diese Momente. Also es gibt einfach diese große Lust, wenn ich weiß, was denn als nächstes passieren würde, zum Beispiel in dem Buch, das ich schreibe. Und die kommen immer, wann die wollen. Und dann versuche ich mir irgendwie freie Zeit einfach zu schinden und mich hinzusetzen, um das aufzuschreiben, was gerade da ist.
Bist du gerade an dem nächsten Buch?
Ja, und ich habe auch mein Notebook dabei. Also ich kann auch, ist echt viel auch irgendwie während der Flüge entstanden und ich kann auch in jedem Wartezimmer. Also wenn es gerade läuft, dann läuft es, dann ist es egal, wo ich bin. Wenn es nicht läuft, dann mache ich lieber die Wäsche oder so.
Und wenn du sagst, auch im Wartezimmer, also das heißt Ablenkung und so weiter, ist wurscht, wenn draußen rum was passiert.
Ja, also wenn natürlich jemand gerade an mir zerrt und was von mir möchte, ist das ein bisschen schwieriger. Aber grundsätzlich, auch wenn ich mitten im Trubel bin, der mich aber nicht tangiert, dann ist es mir egal.
Ihr seid eine große Familie. Du lebst mit dem Schauspieler Ulrich Nöten zusammen. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Wir haben uns kennengelernt bei der Lit Cologne, glaube ich. Das war eine große Gala, Abschlussgala, wo wir beide zu tun hatten. Er als Schauspieler und ich als Autorin. Genau, und da haben wir uns zum ersten Mal gesehen.
Ist er dein erster Leser?
Ah, der Arme, nee, also er wäre der Arme, wenn das der Fall wäre. Manchmal ist er das, aber ich versuche auch meine Familie ein bisschen damit zu schonen. Ich glaube, es ist nicht einfach, mit einem Autor zu leben, der immer sagt, guck mal, ich habe was geschrieben, möchtest du lesen? Es kann auch eine Last sein, gerade wenn man selbst sehr beschäftigt ist und viel zu lesen hat. Deswegen versuche ich eigentlich auf Wunsch was zu geben. Wenn ich weiß und der Wunsch muss an mich herangetragen werden, dann gebe ich sehr gerne. Oder wenn ich in einem großen Dilemma bin und sage, magst du jetzt vielleicht? Und dann läuft es auch, aber ich komme nicht mit jeder Idee und nicht mit jeder frischen Seite irgendwie gerannt und biete sie an.
Hast du mit Meditation irgendetwas zu tun, einen Zugang?
Nee, leider nicht.
Die Frage kommt jetzt so aus heiterem Himmel, weil
ich
nämlich
hätte
morgen.
Gerne.
Du hättest gerne. Ja. Vielleicht nutzt dir dann die Sendung morgen was. Da kommt nämlich Zen-Meister Hinak Polenski. Ah. Und er stammt aus Kiel und hat jetzt ein Kloster im Allgäu gefunden, wo er vielen Menschen das Meditieren beibringt. Ich sage Dankeschön cool. Für den Besuch, Alina Bronski.
Ich danke auch.
Eins gehört.